Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Es ist der erste Samstag im Monat, heute mit der vierten Folge unserer Reihe über Janis Joplin, die viel zu früh verstorbene amerikanische Rocksängerin. Geboren wurde sie am 19. Januar 1943 in Port Arthur, Texas. Sie starb am 4. Oktober 1970 in Hollywood mit nur 27 Jahren. 1985 widmete der RIAS Janis Joplin eine siebenteilige Reihe. Ich habe die Reihe auf 5 Folgen verkürzt. Sie hören diese jeweils am ersten Samstag im Monat. In dem von Thomas Dittrich verfassten Feature wird Janis Joplin nun zum Star, der Beginn einer tödlichen Karriere. Alkohol und Drogen fordern ihren Tribut. Die Sängerin wird launisch und egozentrisch. Sie trennt sich von Big Brother and the Holding Company, der Band, mit der sie berühmt wurde.
Das Festival von Monterey im Juni 1967 wurde zum Meilenstein der Rockgeschichte. Für Janis Joplin, die sich hier erstmals vor einem riesigen Publikum die Seele aus dem Leib sang, wurde dieses Festival aber auch zum Beginn einer kommerziellen und tödlichen Karriere, zum Anfang vom Ende. Im Publikum in Monterey sitzt auch ein Mann namens Clive Davis, seit wenigen Wochen Präsident der Schallplattenfirma Columbia in New York. Wie in Trance, so schreibt er später in seiner Autobiografie Inside the Record Business, hat er den berauschten Joplin-Auftritt in der warmen Nachmittagssonne von Monterey wahrgenommen. Und nach dem Konzert weiß Davis nur eines: Dieses Mädchen will er unter Vertrag nehmen. Hinter der Bühne trifft er Big Brother-Manager Julius Carpen und den Anwalt der Gruppe Bob Gordon. Sofort meldet Davis sein Interesse an der Gruppe an und offeriert einen großzügigen Schallplattenvertrag. Gordon und Carpen sind begeistert. Auf das Angebot einer Big Company haben sie schon lange gewartet. Einziger Wermutstropfen? Noch immer ist Big Brother vertraglich an Mainstream Records gebunden, obwohl die Band mit der Firma im Streit liegt. Noch immer ist die bereits eingespielte Langspielplatte nicht auf dem Markt. Bob Shade, Manager bei Mainstream, hat sie zum Demoband erklärt und verweigert die Herausgabe. Clive Davis ließ sich dadurch nicht beirren. Für einen 3-Tage-Trip lädt er die Gruppe nach Miami ein. In der dortigen Columbia-Filiale sollen die Musiker die Company kennenlernen und Vertragsdetails besprochen werden. Davis war klar, dass der Vertragsabschluss mit Big Brother eine reine Geldsache werden würde. »Ich bot Ihnen für das erste Album bei Vertragsabschluss $25.000 und weitere $50.000 bei Ablieferung der Platte«, schrieb Davis später. Und weiter: »Das war zu dieser Zeit sicher ein sehr großzügiges Angebot, aber es sollte ihnen die Möglichkeit geben, sich bei Mainstream freizukaufen. Außerdem wollten wir natürlich unser starkes Interesse deutlich machen. Inzwischen nämlich waren auch andere Plattenfirmen hinter Big Brother her.« Die Verhandlungen mit Mainstream Records erwiesen sich als äußerst schwierig. Bob Shade weigerte sich zu Beginn der Verhandlungen strikt, die Band überhaupt aus dem Vertrag zu entlassen. Erst gut 4 Monate nach Monterey, im Oktober 1967, wird ernsthaft über eine Ablösesumme gesprochen. Inzwischen allerdings sind die Preise nach oben geklettert. Janis und Big Brother sind seit Monterey in aller Munde. Die Band hat eine kleine Tournee außerhalb San Franciscos hinter sich gebracht und damit auch die Nachfrage nach einer Schallplatte hervorgerufen. Bob Shade nutzt das Verlangen der ständig wachsenden Fangemeinde geschickt als Hebel, um höhere Forderungen durchzusetzen. Die Verhandlungen mit Mainstream hatte bisher immer Big Brother Manager Julius Carpen geführt. Sowohl der Gruppe als auch Clive Davis wurde dabei auf Dauer klar, dass der Amateur Carpen dem Profi Shade in Verhandlungsgeschick und Taktik unterlegen war. Kurz nach dem Festival von Monterey hatte sich ihnen ein Mann namens Albert Grossman als Manager angeboten. Grossman, ein brummeliger, introvertierter Typ, konnte schon auf exzellente Namen in seinem Stall verweisen. Bob Dylan, Peter, Paul and Mary, The Band und andere bedienten sich seiner Dienste. Der Mann schien professionell Erfolg zu haben und Big Brother entschloss sich, ihm fortan die Managementaufgaben der Gruppe zu übertragen. Die Band hatte mit ihm eine faire Vereinbarung getroffen. Grossman garantierte eine jährliche Mindesteinnahme aus dem Konzertgeschäft von $75.000. Die Band räumte ihm dafür 20% dieser Summe als Honorar ein. Grossman, der dem Act gleich im ersten Jahr einen 6-stelligen Umsatz zutraute, hatte nur eine Bedingung. Band und Janis sollten die Hände weglassen vom Heroin. Diese Bedingung, die rechtsgültig in den Vertrag aufgenommen wurde, führte später zu allerlei Heimlichkeiten. Als Janis Ende 1968 schwer heroinabhängig war, mussten ihre Freunde und Musiker ständig dafür Sorge tragen, dass Grossman davon nichts mitbekam. Schon nach den ersten Verhandlungen mit Bob Shade von Mainstream kehrte Albert Grossman mit einem Ergebnis nach New York zurück. Sofort ließ er sich bei Clive Davis einen Termin geben und polterte in dessen Columbia-Büro in die 11. Etage. Der Deal allerdings, den er mit Shade abgeschlossen hatte, riss Davis fast von seinem Präsidentensessel. Ganze $200.000 sollte Mainstream dafür bekommen, die Band sofort aus dem alten Vertrag zu entlassen und außerdem die bereits eingespielte LP freizugeben. Zusätzlich, so Grossman, seien $50.000 als Remixkosten für diese LP nötig. Einen solchen Handel hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Welche Plattenfirma zahlt schon eine $250.000 für eine neue, unbekannte Gruppe? Clive Davis ging mit den Finanzfachleuten der Columbia in Klausur. Gemeinsam probierten sie, eine vertragliche Basis für dieses ungewöhnliche Geschäft zu finden. Nach wie vor war Davis der Meinung, dass sich sogar eine so hohe Investition langfristig für seine Firma lohnen würde. Davis glaubte an Janis und war sich sicher, dass aus ihr ein Superstar werden würde. Der Kompromiss, den sie fanden, bezog die Gruppe als Geldgeber mit ein. $100.000 zahlte Columbia als Tantiemenvorschuss für die zweite und dritte Platte. Weitere $100.000 kamen als Honorar für die erste LP zusammen. Die letzten $50.000 wurden als Produktionskostenvorschuss deklariert, der weder mit den Tantiemen verrechnet noch nach Produktionsende abgerechnet werden musste. Wie ein Lauffeuer geht die Kunde vom neuen Star am Rockhimmel durchs ganze Land. Mit Ausnahme ihres Chicago-Trips waren Big Brother bisher nur in der Bay Area, also der Gegend um San Francisco herum, aufgetreten. Jetzt aber stehen die Clubbesitzer und Tourneepromoter Schlange. Jeder will das wilde Mädchen auf seiner Bühne haben. Janis und Big Brother werden von diesem Shooting-Start förmlich überrollt. Noch vermögen sie den Grund für diesen plötzlichen Erfolg nicht einzuschätzen. Was können die Leute nur an ihrem freakigen Frisco-Sound finden? Die Band war bisher eine bessere Amateurkapelle. Die Auftritte, zumal in den Freak-Concerts, glichen eher albernen Happenings als ernsthafter Arbeit. Die wenigen Dollars, die dabei gelegentlich rübersprangen, reichten gerade dazu aus, die umfangreiche Big Brother-Familie und ihre Großküche zu finanzieren. Niemand aber machte sich sonderliche Gedanken um eine perfekte technische Ausstattung oder gar Bühnenregie und Promotion. Auch die musikalische Arbeit glich eher einem improvisierten Spaß. Was sie wochentags als Probe bezeichneten, war in der Regel nichts anderes als eine stundenlange Jam-Session. Jeder Musiker, der gerade vorbeikam, wurde herzlich dazu eingeladen. Diese sogenannten Proben endeten zumeist in einer bis zum frühen Morgen dauernden Party. Eric Burdon hat später einmal diesen unbekümmerten Amateurstatus so beschrieben: Wir hatten damals nur im Kopf, jedes Mädchen zu legen, das in die Nähe kam. Unser hauptsächlicher und ständiger Wunsch, eine endlose Party zu feiern. Wir haben uns nicht ums Geld gekümmert, wir verstanden viel zu wenig vom Geschäft. Wir waren nur damit beschäftigt, die ganze Welt um uns herum zu versammeln.
Something grabbed a hold of it, felt to me on the lack of a falling tree. Yeah, hey, you know what I mean? But it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say, whoa, 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 honey, this can't be just because I got to want your love, please. I got to need you, Daddy. Please, don't you let me down now. Please. Here you go today. What I wanted to love you. I wanted to hold you, yeah, till the day I died. Yes, I did. Yes, I did. Tell me why, just because I got to want
want your love. Only just because I got your need, need, need your love. I said, I don't understand. Honey, when I want a chance to try. Everybody in the world wants the same damn thing. When everyone in the world needs the same Lord thing. When I want to work for your love, Daddy. When I want to try for your love, Daddy. I don't understand. How come you're gone, man? I don't understand why half the world is still crying, man, when the other half of the world is still crying too, man, and I can't get it together. I mean, if you got a cat for one day, man, I don't mean, if you say maybe you want a cat for 365 days, right? You ain't got it for 365 days. You got it for one day, man. Well, I'll tell you, that one day, man, better be your life, man. Because, you know, you can say, oh, man, you can cry about the other 364, man. But you're going to lose that one day, man. And that's all you got. You got to call that love, man. That's what it is, man. If you got it today, you don't wear it tomorrow, man. Because you don't need it. Because as a matter of fact, as we discovered on the train, tomorrow never happens, man. It's all the same fucking day, man. So you gotta, when you wanna hold somebody, you gotta hold them like it's the last minute of your life. You gotta hold. Shoulders, babe. It's gonna feel too heavy. It's gonna weigh on you. It's gonna feel just like a
Wenige Wochen nach dem Festival von Monterey lernt Janice in San Francisco ein Mädchen namens Linda Gravenites kennen. Linda, die frühere Frau des Songschreibers Nick Gravenites, wird Janice' beste Freundin. Bis zum Tod der Sängerin sollten beide fast ständig zusammenbleiben. Linda ist es auch, die Janice später seelische Unterstützung während der Entziehungskuren gewährt. Nach Janice' Tod hat Linda aus diesen Erfahrungen ihre ganz persönliche Konsequenz gezogen. Sie arbeitet heute als Sozialarbeiterin für Drogenabhängige in einem Krankenhaus in Los Angeles. Als Janice sie kennenlernt, arbeitet Linda als Modedesignerin. Von ihren Entwürfen begeistert, lässt sich Janice von ihr das komplette Outfit schneidern. Schon bald beziehen die beiden Frauen eine gemeinsame Wohnung. Ganz nach ihrem gemeinsamen Geschmack wird eingerichtet. Alle Räume sind mit bunten Tüchern und Decken ausgeschlagen. Außer einem großen Bett und einer Couch gibt es keinerlei Möbelstücke. Das Wohnen spielt sich auf dem Boden ab. Kleine indische Tabletts, Nippesfiguren, allerlei Mitbringsel und viele, viele Kerzen sind auf dem ganzen Boden verteilt. An den Wänden hängt eine umfangreiche Kollektion von Fotos, die Janice auf der Bühne zeigen. Ein Freund, der Fotograf Bob Seidemann, hat sie während ihrer Konzerte aufgenommen. Natürlich gibt es auch Haustiere in dieser Wohnung. Einen Collie namens George und ein Kater namens Sam. Janice und Linda verbringen in den nächsten Wochen den größten Teil des Tages in dieser Wohnung. Und trotz ihrer zunehmenden Beanspruchung durch Konzerte und Tourneen ist Janice ausgeglichen. Zwar konsumiert sie weiterhin Unmengen des Likörs Southern Comfort, mindestens eine Flasche täglich, aber sie hält Abstand zu Aufputschmitteln oder Drogen. Alles in allem, urteilt Biografin Myra Friedman, war es das beste Jahr in ihrem Leben. Die Premiere der 32-monatigen mörderischen Hetze durch Konzertsäle und Hotelzimmer, die Janis bis zu ihrem Tode begleiten sollte, war von Manager Albert Grossman auf den 17. Februar 1968 festgelegt. Geschickt hatte Grossman diesen Big-Business-Einstieg in die Musik- und Medienmetropole New York platziert. Zwei Tage vor Vertragsunterzeichnung mit dem Medienriesen CBS sollte die Band im Anderson-Theater mit prominenten Gästen und anschließendem Presserummel dem New Yorker Publikum vorgestellt werden. Der historische Abend beginnt für Janis mit einem Schock. Die schon jetzt obligatorische Flasche Likör in der Hand geht sie vor ihrem Auftritt in den Saal, um dem Blues-Gitarristen B.B. King zuzuhören. Tobend kommt sie in die Garderobe zurück. »Gegen den sind wir doch nur eine freakige Straßenband. Das schaffen wir nie«, schreit sie. Aber es kommt anders. Wie schon in Monterey wird Janis durch den Eindruck einer übermächtigen Konkurrenz zur Höchstleistung getrieben. Ihre ganze Seele schmeißt sie dem johlenden Publikum vor die Füße. Und während die Band Mühe hat, bei ihrer immer schnelleren Reise durch das Repertoire mitzuhalten, lässt Janis keinen Zweifel daran, wer die Nummer eins an diesem Abend ist. Die zahlreich anwesenden Reporter der großen amerikanischen Tageszeitungen sind begeistert. Dem Publikum gleich torkeln sie wie in Trance aus dem Theater, um an ihren Schreibmaschinen die Kritiken zu formulieren. Die Früchte dieser Arbeit liegen zwei Tage später auf Grossmans Schreibtisch. Die Presse ist überschwänglich begeistert und schreibt sich vor Jubel in einen enthusiastischen Rausch. Bob Shelton von der New York Times, in der Kommentierung von Rockkonzerten ein bisher eher zurückhaltendes Blatt, widmet dem Joplin-Debüt sogar einen zweispaltigen Kulturaufmacher. Janis hatte immer ein ausgezeichnetes Verhältnis zur Presse. Jederzeit war sie bereit, sich auf stundenlange Interviews einzulassen und die immer wiederkehrenden Fragen mit völliger Selbstverständlichkeit zu beantworten. Ihr erschienen die Reporter häufig als gleichgesinnte Kumpel. Führten sie nicht ein ebenso wildes Leben, das sie in ebenso viele Städte und Länder brachte? Wie so vieles andere war für Janis der Umgang mit Zeitungsleuten ein großer Spaß, an dem sie möglichst viel Vergnügen finden wollte. Die Sympathie war gegenseitig. Janis, die ihren Erzählfluss nur unterbrach, um einen Schluck aus der Flasche zu nehmen, war immer für eine Story gut. Nach der aufsehenerregenden Premiere in New York stehen weitere Konzerte in Großstädten auf dem Fahrplan. Big Brother spielt in Boston, Providence und Detroit. In der Automobilmetropole sollte ursprünglich eine Live-LP mitgeschnitten werden, doch das Vorhaben scheitert, weil ein Teil des Equipments auf dem Transport kaputt geht. Es wäre sowieso keine besonders gute Aufnahme geworden, denn schon zeichnet sich ab, dass die Big Brother-Musiker auf Dauer Janis nicht gewachsen sein werden. Gelegentlich verirren sie sich im Rhythmus, verpatzen Einsätze und spielen langweilige Soli. Immer eindrucksvoller läuft ihnen Janis auf der Bühne davon. Sie ist es, die die Show macht und sie ist es, die die Leute sehen wollen. Noch aber mag Janis zu bescheiden sein, den bisherigen Erfolg von Big Brother nur auf ihre eigene Person zu beziehen. Aber auch das soll sich rasch ändern. Erst einmal geht es weiter mit der Jagd durch Amerikas Großstädte. Fast ständig ist Big Brother unterwegs, bleibt an keinem Ort länger als zwei Tage. Das Leben der einst in den Tag hinein feiernden Gruppe findet nur noch in kleinen Garderoben, auf schmutzigen Bahnhöfen oder überfüllten Flugplätzen statt. Und diesem Ansturm auf ihren Körper und auf ihre Seele ist Janis Joplin fortan in keiner Weise gewachsen.
Come on! manage to show through. Whatever you give to the world outside, I wanna give it right back to you. Yes, I am. Come on, come on, come on. So you meet somebody on the street, you know you treat them mighty fine. Or you meet somebody on the street and you give them a real hard time. When it's gonna come on home, babe, I said it's gonna come right back home to you. Yes, and it's gonna visit you now. Yes, it is. Ah, oh, yes, it is. Good as you've been to this whole wide world, good as you've been bad, she gonna wanna be you. Ah, oh, good as you've been to this whole wide world, good as you've been bad, she gonna wanna be you. Ah, oh, the way you love your mother, the way you love your sister, your brother, the way you love your aunt, your uncle, anybody now, everybody now, good as you've been bad.
Ihre zunehmende Erschöpfung zu kaschieren, entreißt Janis Joplin ihrem Körper mit immer größeren Mengen an Speed und Alkohol die letzten Energiereserven. Jede Nacht putscht sie sich zu einem neuen, noch totaleren Konzert auf. Schon längst nimmt sie die Southern Comfort Flasche gleich mit auf die Bühne und leert sie vor den Augen des Publikums. Und auch nach den Shows geht es weiter. In jeder Stadt gibt es irgendwo eine Party, die für sie veranstaltet wird. Der Schnaps wird hier kistenweise herumgereicht und Drogen aller Art liegen zur Selbstbedienung aus. Linda Gravenites, die Janis auf fast allen Tourneereisen begleitet hat, blieb nicht verborgen, dass Alkohol, Drogen und Tourneestress zunehmend körperlichen Tribut von Janis fordern. Bald kann sie mit eigenen Augen ansehen, wie die Herren im Hintergrund die regelmäßige Versorgung mit Heroin sicherstellen. Janis, die einmal gesagt hat, warum soll ich denn Heroin nehmen, wenn ich mich mit Southern Comfort genauso berauschen kann, hängt jetzt mit 3 Schüssen täglich auf der Nadel. Es wird ein verzweifelter Kampf, bis Linda ihre Freundin von der tödlichen Droge wieder lösen kann. Mehrmals besteht konkrete Lebensgefahr. Nach einem Konzert in Los Angeles setzt sich Janis eine leichte Überdosis. Desgleichen im Anschluss an ihren überschäumenden Auftritt in der Londoner Royal Albert Hall 1969. Beide Male ist Linda zur Stelle, um sie mit Eiswasser und Kniebeugen vor dem Schlimmsten zu bewahren. Aber was, wenn sie einmal nicht mit dabei ist? Linda und Myra Friedman können Janis zu einer Therapie überreden. Bis zum Sommer 1970 dauert es, dass der New Yorker Internist Dr. Rothschild Janis Joplin von der Heroinsucht wieder befreien kann. Doch auch die Drogentherapien können nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass in Janis eine tiefgreifende Seelenveränderung vor sich gegangen ist. Trotz der Zehntausenden, die ihr zujubeln, trotz des Clans, der sich in ihrer Nähe um sie sorgt, bleibt Janis allein und letztlich einsam. Seit ihren Tagen in Port Arthur hat sie Liebe und Anerkennung eines Einzelnen gesucht. Sie hat um diese Zuneigung an jedem Tag ihres bisherigen Lebens gekämpft und bisher nie gewonnen. Jetzt aber will sie nicht mehr. Full Speed rast sie in den letzten 18 Monaten vor ihrem Tod durch das Leben. Keine Party lässt sie aus, keine heiße Nacht mit Männern wie Frauen. Sie wird launisch, egozentrisch und ordinär. Einmal prügelt sie sich mit Jim Morrison von den Doors. Voller Stolz klingelt sie Myra Friedman nachts aus dem Bett. »Ich bin Sieger geblieben«, schreit sie durchs Telefon. »Er war betrunken und ich stoned mit einer Flasche Southern Comfort in der Hand.« Und als er mich an den Haaren gezogen hat, habe ich ihm einfach die Flasche über den Kopf geknallt. Trotz der zunehmenden Spannungen zwischen Big Brother und Janis während der ausgedehnten Konzertreisen wird mit Hochdruck an der 2. Langspielplatte gearbeitet. Jeder freie Tag wird in den Columbia Studios in Hollywood zugebracht. Produzenten der LP, die nach dem Vorschlag von Janis Sex, Drugs and Cheap Thrills betitelt werden soll, sind John Simon und Elliot Mazer. Doch als Elliot die ersten Tapes mit Albert Grossman und Clive Davis abhört, sind alle drei nicht begeistert. Die zunehmende Kritik der Presse an der Fingerfertigkeit der Big Brother-Musiker bestätigt sich auch beim Abhören der Bänder. John Simon glaubt den Grund dafür zu wissen. »Ich denke, sie sind eine großartige Liveband«, erzählt er später, »aber nichts für Studioarbeit. Ich schaue ihnen auf der Bühne gerne zu und ich mag die Aufregung, die sie im Publikum erzeugen. In San Francisco hatten sie eine feste Gefolgschaft, waren immer in ihrer großen Familie. Doch jetzt sind sie herausgerissen und lustlos.« Ohne Frage wird die Trennung zwischen Janis und Big Brother and the Holding Company von der Plattenfirma forciert. Als Clive Davis Janis das erste Mal einen entsprechenden Vorschlag macht, ist sie entsetzt. Längst aber hat auch Janis gemerkt, dass die Band nicht mehr mit ihr mithalten kann. Der Gedanke, auseinanderzugehen, jagt ihr dennoch Schrecken ein. Big Brother war immer mehr als nur eine Band. In den wilden Tagen in Haight-Ashbury waren sie eine Familie fröhlicher Kinder, teilten Bett, Tisch und Dope miteinander. Eine Trennung, so ahnte Janis wohl, würde ihr vielleicht den Superstar-Status bringen, aber endgültig den Familienhalt nehmen. Music Special Janis Joplin, eine siebenteilige Sendereihe von Thomas Dittrich. Heute die sechste Folge 1968 bis 1970. August 1968 endlich kommt das erste von Janis Joplin und Big Brother für Columbia produzierte Album unter dem Titel Cheap Thrills auf den Markt. Die Platte ist überfällig. 15 Monate sind seit dem Festival von Monterey Janis amerikaweiter Einstieg ins Rockbusiness vergangen. Es ist schon erstaunlich und war sicher zu diesem Zeitpunkt ein Novum in der Popgeschichte, schreibt Joplin-Biografin Myra Friedman, dass ein Künstler zum Superstar wurde, ohne ein Schallplattenprodukt am Markt zu haben. Die LP Cheap Thrills, zu Deutsch etwa billige Schauer, wird vom Publikum den Händlern förmlich aus der Hand gerissen. Innerhalb weniger Wochen kann die Platte vergoldet werden. Auch die Presse überschlägt sich in einhelliger Begeisterung. Eine der ungewöhnlichsten Frauenstimmen dieses Jahrzehnts, schwärmt zum Beispiel die Illustrierte Life. Die zumeist autobiografisch ausgerichteten Songs haben nur ein Thema: I need a man to love. Auch die Covergestaltung dieses Albums ist eine Joplin-Idee. In bunten Bildern werden die einzelnen Songs als Comicstrip-Collage vorgestellt. Wochenlang hatte Janis die Vorschläge des CBS-Werbeteams abgelehnt, bis sie selbst mit einem eigenen Konzept im Büro von Clive Davis erschienen war. Wenige Tage nach der Veröffentlichung trennen sich Janis und Big Brother offiziell. Plattenfirma und Produzent haben sich damit bei Janis durchsetzen können. Die Band wird von dieser Nachricht völlig überrascht. Schockiert und verwirrt reisen die Musiker nach San Francisco zurück. Clive Davis kann ihnen den Abschied noch versüßen. Big Brother erhält einen weiteren Plattenvertrag mit hoher Tantiemengarantie. Zwei LPs, die Big Brother in den nächsten Jahren noch veröffentlichen wird, kommen auf dieser Basis zustande. Beide Alben erreichen sechsstellige Verkaufszahlen. Einer aus der Gruppe will vorerst aber noch bei Janis bleiben, Gitarrist Sam Andrew. Erst Anfang 1970 wird auch er nach San Francisco zurückgehen. Die neue Band, die Janis zukünftig begleiten soll, wird schon wenige Wochen später zusammengestellt. Albert Grossman hatte Mike Bloomfield, Nick Cravenites und den Cheap Thrills Co-Produzenten Elliot Mazer gebeten, sich nach einer entsprechenden Besetzung umzuschauen. Grossman, Davis und Janis waren sich einig, dass in der Instrumentierung neue Schwerpunkte gesetzt werden sollten. Besonders Janis legte jetzt Wert auch auf Saxophon, Trompete und Chorgesang. Nach nur 3 Wochen Proben, ein Großteil der Big Brother-Titel müssen neu arrangiert werden, geht Janis mit der neuen Band auf Tour. Das Premierenkonzert wird in Memphis veranstaltet. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit hat diese neue Band keinen Namen. Verkaufsträchtiger erscheint es Albert Grossman, den ganzen Act nur noch unter der Überschrift Janis Joplin anzukündigen. Erst nach der Veröffentlichung der LP »I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama« geben sich die Musiker den Namen »Cosmic Blues Band«. Mit der neuen Formation verlässt Janis den musikalischen Humus der San Francisco-Szene. Aber ihre Kraft, aus sich selbst heraus musikalische Weiterentwicklung zu betreiben, scheint ungebrochen. Und dies trotz eines zunehmenden äußerlichen Verfalls. Denn auch 1969 geht der hektische Tournee-Zirkus weiter. Noch haben nicht alle erlebt, wie sich Janis bis zum Kollaps auf der Bühne verausgabt. Noch haben nicht alle gesehen, wie sie schreit, tobt und wimmert. Immer deutlicher spüren die Zuschauer, dass Janis längst über ihre physischen Leistungsgrenzen hinausgeschossen ist. Aber sie wollen noch mehr sehen von dieser Frau, die sich inzwischen erschöpft an Mikroständer und Schnapsflasche festhält. Mit ihrer Stimme beherrscht sie jedes Publikum. Ob sie schluchzt wie ein kleines Kind oder stöhnt und brüllt wie eine Hure. Was das Publikum nicht sehen kann, wie Janis schweißgebadet von der Bühne torkelt und entkräftet zusammenbricht. Jedes Konzert wird für sie zu einem Todeskampf, der die allerletzten Energiereserven mobilisiert. Stundenlang kauert sie nach diesen Auftritten heulend und schimpfend in der Garderobe, während draußen noch immer ein gnadenloses Publikum in die Hände klatscht und Zugaben fordert. Das Jahr 1969 enthebt Janis jeglicher finanzieller Sorgen. Noch mit Big Brother bekam sie für einen Auftritt bestenfalls $4.500, die auf alle gleich verteilt werden mussten. Die Mitglieder der zweiten Band aber sind Angestellte mit festen Gehältern. Die Preise für Janis Show sind inzwischen sprunghaft gestiegen. Bis zu $50.000 pro Abend werden Albert Grossman von europäischen Konzertveranstaltern angeboten. Und selbst die amerikanischen Honorare sind deftig. Ein Wochenende im Winterland in San Francisco bringt $30.000, ein Abend im New Yorker Fillmore East 22.000. Janis Jahreseinkommen schießt in ihrem letzten Lebensjahr auf weit über $1 Million hoch. Das Geld jedoch brachte sie kaum unter die Leute. Ihr einziger Luxus? Ein vom Beatnik-Künstler Dave Richards bunt bemalter Porsche, das im Herbst 69 erworbene Haus in Larkspur, San Francisco und unzählige Kleider wie Schmuck. Die von der amerikanischen Presse nach ihrem Tod kolportierte Geschichte, sie hätte auf jeder Bank in den USA ein Konto, über das sie frei verfügen könne, hat ihr Anwalt Bob Gordon später für dummes Zeug erklärt. Im Gegenteil. Janis galt unter ihren Freunden als ausgesprochen geizig. Anwalt Gordon fand in ihrem Nachlass mehrere Kladden, in denen sie Einnahmen und Ausgaben peinlich genau addiert und subtrahiert hatte. Natürlich war Janis ständig von Schnorrern umgeben, die sich nur zu gern von ihr aushalten ließen. Es war wirklich schlimm, erzählt einer ihrer Freunde von der Westküste, Wir kamen in irgendeine Kneipe, setzten uns an einen Tisch und waren sofort von 20 Leuten umringt. Obwohl es ihr eigentlich auf die Nerven ging, lud Janice sie immer alle ein oder bot die Bezahlung offen an.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Nach einem unerfreulichen Auftritt im Winterland in San Francisco, zum ersten Mal in ihrer Karriere verlangte das Publikum keine Zugabe, geht Janice mit der Cosmic Blues Band auf Europatournee. Albert Grossman hatte lange mit den europäischen Konzertveranstaltern verhandelt und Zusagen der besten Häuser erhalten. Die Konzerte in Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Paris, Frankfurt und London werden für das europäische Publikum zu faszinierenden Erlebnissen. Janice ist trotz Tourneestress in bester Stimmung. Offensichtlich stimuliert vom europäischen Reiseerlebnis wird sie umgänglicher und freundlicher. Gemeinsam mit den Musikern unternimmt sie umfangreiche Sightseeing-Touren und ist begeistert vom europäischen Ambiente. Für nicht mehr als ein einziges Konzert kommt Janice Joplin bei dieser Tournee auch nach Deutschland. Schon längst hatte der neue, pulsierende Sound von der amerikanischen Westküste auch die Freaks im alten Europa beseelt. Die Konzertgänger hierzulande hatten sich gerade erst von der Flower Power aus San Francisco infizieren lassen. Hier wie dort etablierte sich das bunte Treiben vor allem bei den Kids der Mittelschichten. Und natürlich wollten sie die verrückte Göttin des Westküstensounds auch hier sehen und hören. Zum Konzert nach Frankfurt am 12. April 1969 reiste Janice mit der Cosmic Blues Band an. Aus dem geplanten einen Auftritt wurden 2 am gleichen Tag. Mit der Bavaria Film in München hatte Janice-Manager Albert Grossman eine TV-Aufzeichnung vereinbart, die mit demselben Publikum im Anschluss an das reguläre Konzert aufgenommen wurde. Veranstalter des Joplin-Konzertes in der Jahrhunderthalle war die Frankfurter Agentur Lippmann und Rau. Schon damals renommiert, wenn es darum ging, internationale Acts erstmals in Deutschland zu präsentieren, ging sie auch diesmal das Risiko ein. Ein Risiko, das sich lohnen sollte. Wie Verdurstende sogen die deutschen Blumenkinder den Sound von der Bühne. Gleich nach ihrer Rückkehr von dieser Europatournee in die USA beginnen die Arbeiten zur dritten LP »I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama«. Die LP wird von Gabriel Makler produziert. Diese Schallplatte, auch sie wird bald vergoldet, ist mit kräftigen Songs bestückt. Die Verpflichtung von Saxophonen und Trompeten erweisen sich als Glücksgriff. Der saftig und breit angelegte Sound gibt Janice jetzt erst recht die Möglichkeit, den Variationsreichtum ihrer Stimme auszuspielen. Die LP wird wieder in den Hollywood-Studios von CBS eingespielt. Gabriel Mikler, der mit seiner Familie in Hollywood lebt, nimmt Janice für die Zeit der Produktion in sein Haus auf. Janice genießt nach den hektischen Tourneetagen den Familienanschluss und die herrliche Ruhe der Landschaft. Im Oktober 1969 lässt sich Janice von Linda sogar zu einem richtigen Urlaub überreden. Gemeinsam mit einem ihrer Live-Toningenieure und dessen Bruder fährt sie zu den Hügeln von Austin, jener Stadt, in der sie vor noch nicht einmal 6 Jahren studiert hatte. Ganze 10 Tage hält sie es aus, mit den beiden Männern zu schwimmen, zu fischen und durch die Wälder zu wandern. Nach einem Konzert an der University of Texas geht es weiter nach Houston. Schon fehlt ihr wieder der hektische Trubel der Großstadtnächte, gierig eilt sie nach New York zurück, wo sie bis zum Februar 1970 bleibt. Cosmic Blues. Das letzte gemeinsame Konzert von Janis und der Cosmic Blues Band wird zum Meilenstein ihrer Live-Karriere. Ende Dezember 1969 hat Albert Grossman den Madison Square Garden in New York für ein Joplin-Konzert gebucht. Es ist gerade 14 Tage her, dass die Stones am gleichen Platz aufgetreten sind. $75 kosten inzwischen die Tickets für ein Joplin-Konzert, das Haus ist trotzdem ausverkauft. Clive Davis hat die Idee, im Anschluss an das Konzert eine große Joplin-Party in seiner New Yorker Wohnung zu arrangieren. Janis und Linda sind begeistert. Was Clive Davis nicht verrät, die Gästeliste weist so populäre Künstler wie Bob Dylan, Miles Davis, Tony Bennett und viele andere auf. Diese Stars aus Rock, Pop und Jazz hatten bei Davis ihr Interesse angemeldet, Janis Joplin einmal persönlich kennenzulernen. Während der Catering-Service die Wohnung von Clive Davis in eine glitzernde Partylandschaft verwandelt, ziehen Janis und Linda durch New Yorks teure Geschäfte, um sich für den Abend passend einzukleiden. Janis ist aufgekratzt wie selten. Es ist schon lange her, dass jemand für sie ein Fest veranstaltet hat. Das Konzert im Madison Square Garden wird zum Weihnachtsgeschenk an die New Yorker Fans. Janis, explosiv und herzzerreißend wie immer, spielt mit dem ganzen Facettenreichtum ihrer Stimme. Das Publikum überschüttet sie in dieser Arena von vier Seiten mit frenetischem Beifall und fordert sie immer wieder zu neuen Höchstleistungen heraus. Wie ein Boxer im Ring, angeschlagen zwar, aber noch nicht K.O., fightet sie den Kampf bis zur letzten Minute aus. Auf der anschließenden Party bleibt sie bis in die frühen Morgenstunden. Die Gäste erleben eine Janis, die sie sich nicht vorgestellt haben. Freundlich und aufgelockert, intelligent und weiblich, führt sie Konversation mit Stars und Plattenbossen. Sie schien mir wie verwandelt zu sein, erzählte später einer der Partygäste, nicht zwar zu merken von der wilden und ordinären Janis, wie sie in den letzten Wochen durch die Konzertsäle gehastet war.
Der Anfang vom Ende Janis Joplins. Sie hörten den vierten Teil einer Serie, die Thomas Dittrich 1985 für den RIAS schrieb. Den fünften und letzten Teil hören Sie am 4. Januar. In der kommenden Woche, wie auch in der Woche danach, erinnern wir an Theodor Fontane. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik